wenn es im Walfisch dunkel wird. Es geht ja zurzeit ziemlich tierisch zu, hier so im Christustreff. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses beliebte Spiel kennt, wenn du ein Tier wärst, was wärest du? Vielleicht könnt ihr das mal eurem Nachbarn mal eben sagen. Vielleicht wisst das ja auch nicht selbst von euch, aber ihr möchtet mit eurem Nachbarn sagen, was für ein Tier er eigentlich wäre, wenn er ein Tier wäre. Ganz früher gab es so ein Lied, das hieß If I were a butterfly, I thank you Lord for giving me wings. And if I was a fuzzy wuzzy bear, I thank you Lord for my fuzzy wuzzy hair. Oder irgendwie sowas. Die wenigsten von euch haben wahrscheinlich Wal gesagt. Übrigens ist unser Thema, wie manchmal im Christustreff, ja schon falsch. Habt ihr das gelesen? Wenn es im Walfisch dunkel wird. Denn der Wal ist kein Fisch. Ich weiß nicht, wer das verbrochen hat. Ja? Wir kämpfen hier um unsere Reputation in Marburg, in dieser akademischen Stadt, und sagen dann, wenn es dunkel wird im Walfisch. Aber das wusstet ihr natürlich schon alle. Und dennoch, es sieht aus wie ein Fisch, es verhält sich wie ein Fisch, es riecht wie ein Fisch. Also ist es ein Fisch, könnte man sagen. Apropos riechen, der Wal riecht in meinen Nüstern nicht so angenehm. Und Walfleisch riecht entsprechend. Wir waren vor 2 Jahren mit dem CVM Bayern mit einer Schiffsreise auf Grönland, beziehungsweise sind nach Grönland geflogen und dann mit dem Schiff darum. Und wir haben auch verschiedenste nette Begegnungen gehabt mit Inuit, das war sehr schön. Und wir wurden einmal zu einem Walfleisch Tasting eingeladen. Walfleisch-Beschmeckung. Und ich muss sagen, ich kann jetzt noch ein paar Jahre aushalten, bis ich dieses Privileg wieder in Anspruch nehme. Weil wenn man so einen Wal sieht von Ferne, wie zum Beispiel bei einer Walbeobachtungsfahrt, dann ist er wunderschön und auch ästhetisch. Wobei mein Problem immer ist, ich gucke immer in die falsche Richtung in dem Augenblick, wo der Wal mal kurz auftaucht. Das ist mir schon mal so passiert. Alle sahen den Wal, nur nicht ich. Wenn man so einen Wal von nahem sieht, dann ist er gigantisch und ehrfurchtsgebietend. Wenn man ihn von innen erlebt, ist er eher unangenehm. Das jedenfalls war die Erfahrung von Jona. Und über ihn erzählt ein ganzes Buch im Alten Testament. Die meisten von euch, nehme ich an, kennen die Geschichte. Jona. Viel wissen wir ja nicht über ihn. Es steht in Jona 1, Vers 1, er war der Sohn von Amittai. Über den wissen wir noch weniger. Und wir wissen, dass Gott zu ihm sprach. So heißt es in Jona 1, Vers 1 und 2. Es geschah des Herrn Wort zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige wieder, also gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. So weit, so gut. Jona bekommt einen Auftrag von Gott. Er soll ins Ausland gehen und er soll dort predigen. Sowas nennt man heute Missionar. Doch Jona hat keine Lust. Das gibt's ja auch heutzutage. Und so heißt es dann auch in den nächsten Versen: Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Gemeint ist, er kam vom Hügelland in Judäa Richtung Westen runter an das Mittelmeer, Jaffo, das heutige Jaffa. Als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und so dem Herrn aus den Augen zu kommen. Jaffa am Meer, ein Teil des heutigen Tel Aviv. Ninive ist eher in die andere Richtung, Richtung Bagdad, so ganz grob, also Richtung Osten von Israel aus gesehen. Und Tarsis, das liegt im westlichen Mittelmeer, keiner weiß ganz genau wo. Wahrscheinlich ist es eine Hafenstadt in Spanien. Und so flieht der Jona vor dem Auftrag Gottes. Und er lässt sich das einiges kosten, er bezahlt extra sogar noch Fährgeld. Er flieht aber nicht nur vor dem Auftrag Gottes, sondern er flieht auch vor Gott. Das heißt hier so ziemlich lapidar, Er wollte dem Herrn aus den Augen kommen. Als ob das so leicht ginge. Aber mit diesem Wunsch ist er natürlich nicht allein, denn Gott ist, wenn wir ihn richtig verstehen, unbequem. Gott könnte ja etwas von uns erwarten, was wir selbst nicht so gerne hätten. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, zu versuchen, Gott aus den Augen zu kommen. Gott könnte ja in unsere Lebensplanung hineinfunken. Er könnte in unsere Werte und unsere Vorstellungen hineinreden. Und das darf er eigentlich nicht. Was er darf, ist natürlich mich segnen. Ja, kennst du auch diesen Gott, der dich segnen darf, der aber nicht hineinsprechen darf, geschweige denn irgendeine Begrenzung aufbauen darf. Gott darf Ja sagen, er darf aber nicht Nein sagen. Er darf Ja sagen zu dem, was wir schon längst entschieden haben. Und so lieben wir den segnenden Gott. Wir mögen aber nicht so sehr den begrenzenden und bestimmenden Gott. Viele machen damit, auch bis in die Kirchen, da wird alles Mögliche gesegnet. Segen ist das große Zauberwort geworden. Gott ist ja schließlich auch da für uns, das ist seine Aufgabe. Er ist, um in den Worten meines Freundes Tobi Wörner zu sagen, er ist mein Freudenschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender. Das ist Gott für mich. Jetzt verrate ich euch ein kleines Geheimnis. All das ist Gott in der Tat. Das ist er. Aber er ist eben dieses alles nicht nur für mich und auch nicht nur für dich, sondern er ist es auch für andere, zum Beispiel für die Leute in Ninive. Und er will dich vielleicht dazu gebrauchen, dass du, nachdem du ihn als Schuldvergeber und Friedensbringer und Freudenspender erlebt hast, dass du das auch anderen weitersagst und anderen weitergibst. Das war jedenfalls der Plan für Jona. Das sollte er tun. Jona aber, wie wir schon gehört haben, fand das Ganze nicht so gut und er haute ab. Und Gott, mal wieder ganz typisch, er lässt es dem Jona nicht durchgehen. In seiner Liebe, nicht in seinem Zorn. In seiner Liebe zu Jona und in seiner Liebe zu den Leuten in Ninive lässt er es dem Jona nicht durchgehen, dass der sich einfach vom Acker macht Richtung Tarsis. Jetzt hätte Gott sich ja auch einen anderen suchen können. Da waren sicher einige in Israel, die irgendwie vielleicht etwas williger gewesen wären. Er hätte das ganze Spielchen ja mit 10 und mit 20 und mit 100. Irgendwann sind die Schiffe nach Tarsis voll und dann müssen sie in andere Richtung abhauen. Irgendeiner wäre gegangen, aber nein, Gott sagt, ich habe das mal einmal dem Jona gesagt, dann soll er das jetzt auch tun und in seiner Liebe bleibt er an Jona dran. Er bleibt nicht locker. Zugegebenermaßen sind die Methoden Gottes hier etwas drastisch. Ich lese das jetzt nochmal in dieser schönen, kräftigen Sprache von Martin Luther. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und sie warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, damit es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, er lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, ruf du auch deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht untergehen. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, wegen wem es uns so übel geht. Und als sie es losten, fiel das Los auf Jona. Da sagten sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so schlecht? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Da sagte Jona zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, das hatte er ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, damit das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Da sagte Jona zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer wurde immer ungestümer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten ihm Opfer dar und taten Gelübde. Ich finde das hochinteressant. Jona weiß genau, was er tut. Er weiß, wer er ist. Er hat seine Identität nicht vergessen. Er weiß, dass er von Gott einen Auftrag bekommen hat. Er kennt seine Identität als gottesfürchtiger Hebräer. Und dennoch ist er auf der Flucht vor Gott. Das scheint ja ziemlich paradox zu sein. Auf der einen Seite weiß er genau, dass er zu Gott gehört. Und dennoch versucht er, sich Gottes Willen zu entziehen. Ist das nicht komisch? Eigentlich nicht. Ich denke, das ist sehr typisch, jedenfalls für mich, für uns Menschen insgesamt. Denn unsere Grundbewegung ist nicht immer die Bewegung hin zu Gott, sondern sehr oft ist unsere Bewegung weg von Gott, Flucht vor ihm. Wie schon damals Adam und Eva, die sich vor Gott versteckten. Wir suchen uns alle möglichen Ausweichmanöver, um nicht wirklich mit Gott in Kontakt zu kommen. Und manchmal kann auch unsere Religiosität und unsere fromme Routine ein Weg sein, um uns Gott ein Stückchen vom Leibe zu halten. Aber weil Gott uns so sehr liebt, bleibt er dran. Bei Jona sehen wir das ganz drastisch. Gott geht ihm hinterher und schließlich landet Jona von den Leuten über Bord geworfen im Meer. Und jetzt könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein, weil wenn du da in so einem Sturm ins Meer kommst, das Wasser ist kalt, Überlebenschancen sind relativ gering. Nach dem Motto blub blub weg bin ich, hätte Jona jetzt den Abschied nehmen können. Doch jetzt kommt dieser besagte Wal und schluckt ihn runter. So, jetzt werde ich nicht über die Wahrscheinlichkeit spekulieren, ob es wirklich einen Wal gegeben haben kann, der Jona bei lebendigem Leibe verschlingen hätte gekonnt haben. Oder so ähnlich. Oder ob das Ganze vielleicht nur eine poetische Geschichte ist, die einen Punkt deutlich machen soll. Nämlich egal, wo du hingehst, Gott kann dich immer noch erreichen. Auf jeden Fall, so haben wir schon gehört, ist ein Pottwal zumindest, auf Englisch heißt er übrigens Sperm Whale, aus welchen Gründen auch immer, ist ein Pottwal groß genug, um einen Menschen zu verschlingen. Und es gibt immer wieder Geschichten von Menschen, die von einem Wal verschlungen worden sein sollen und das überlebt haben. Wieso? Wie zum Beispiel die von James Bartley 1891. Ich habe das mal versucht, im Internet etwas zu recherchieren. Man ist sich nicht einig, ob das sich um ein Seemannsgarn oder um eine wahre Geschichte handelt. Ich weiß nicht, ob jemand den Namen schon mal gehört hat. Jedenfalls sah der, so wird berichtet, etwas gegerbt aus. Nach dieser Erfahrung, er ist aber durchgekommen. Er war dann 2 Wochen etwas verrückt und hat sich dann wieder gefangen und hat dann noch in Neuengland einige Jahre gelebt, bis er dann das Zeitliche gesegnet hat. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich so ganz stimmt oder nicht. Für mich ist es nicht wichtig, so eine Geschichte um diesen biblischen Bericht zu untermauern. Denn für mich persönlich ist es ohne weiteres möglich, dass Gott auch für diesen Jonas eine Sonderausführung von einem Wal erschaffen hat, um ihm diese Erfahrung zu ermöglichen. Weil Gott sich immer wieder auch Dinge einfallen lässt, die genau auf unsere Situation geschneidert sind und genau passen auf das, was uns gut tut und uns wieder einfängt. Gott geht häufig die zweite Meile, um uns zu begegnen. Und was jetzt für mich das viel größere Wunder ist, als das, was Gott tut, weil Gott kann tun das, was er will, ist, was dann im Walbauch passierte, nämlich die Umkehr von Jona. Seine Buße, seine Bekehrung, das ist ein Wunder, sein Sinneswandel. Wir haben es vorhin gelesen, was er dann betete. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgab mich und ging mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu mir in deinen heiligen Tempel. Und dann sagt er einen Satz, der mich immer wieder, wenn ich ihn lese, sehr anspringt, weil er irgendwie aus diesem Gebet, aus diesem Psalm, aus diesem Gedicht herauszuspringen scheint. Das ist dieser vorletzte Satz seines Gebetes. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Und die Frage, die sich für mich erhebt, ist, wo verlasse ich mich oder halte mich an das Nichtige, an das, was nicht trägt, was keine Kraft hat, was nicht Bestand hat. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und dann wird uns berichtet, dass Jona ausgespuckt wurde. Jona erkennt, wer Gott ist und wer er ist. Und dann zieht er daraus die Konsequenzen. Er kommt zurück. Jona ist auf einem neuen Kurs. Der Rest, der dann passiert, ist Geschichte, könnt ihr nachlesen, sind noch zwei Kapitel, Jona 3 und Jona 4. Er geht schließlich doch nach Ninive, er predigt dort, die Leute glauben seiner Botschaft und ändern ihr Leben, die laufen da in Sack und Asche herum. Und wieder macht sich Jona zum Affen, das scheint sein Lieblingstier zu sein, weil er nämlich jetzt sauer ist, dass die Leute sich bekehrt haben, ja? Und Jona, Ninive eben nicht untergeht. Er wird sauer auf Gott, weil er nicht miterleben kann, wie die Nineviten alle sterben. Insofern ist Jona nach wie vor kein sehr großes Vorbild. Er ist am Anfang ein Mann auf der Flucht vor Gott. Er ist hinterher immer noch ein Mann, der sich sogar ärgert, wenn Leute zu Gott finden. Und doch ist Jona ein Mann im tiefsten Inneren, der Gott ernst nimmt und der versucht, Gottes Willen zu tun. Für mich ist das eigentliche Wunder, die Umkehr von Jona. Ich habe manchmal Angst, dass wir uns antrainieren, religiös zu sein, aber dass wir nicht in der Tiefe unseres Herzens wirklich umgekehrt sind zu Gott. Dass wir wirklich vor ihm kapituliert haben und sagen, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Und wenn es Ninive ist und wenn es Marburg ist und ich muss hier bleiben, dass wir immer uns noch so ein Territorium bewahren, wo Gott nicht der Herr sein soll. Im Denken, dass es uns dann besser geht, im Denken, dass Gott unser Leben irgendwie einschränkt, im Denken, dass Gott uns das Leben vermiest. Was für ein Bild von Gott, der doch der Schöpfer alles Guten ist und aus dessen Hand wir gekommen sind, der unser guter Vater ist, der in Jesus sich zeigt als der barmherzige und liebende Gott und der in seinem Geist uns nahe sein will und uns tröstet, uns ermutigt, uns beschenkt. Für mich ist das eigentliche Wunder, dass Jona umkehren kann. Und dieser neue Start, der sich daraus ergab. In meinem Leben sind solche Punkte immer wieder entscheidend wichtig gewesen, wo ich merkte, ich kann anhalten und aufhören mit meiner Flucht vor Gott. Ich kann einfach mal innehalten vor ihm. Ich kann umkehren zu ihm und zu seinem Auftrag. Meine Frage jetzt am Ende an dich ist, bist du vielleicht irgendwo auf der Flucht vor Gott? Das kann auch bei Christinnen und Christen der Fall sein. Die gute Nachricht, Gott bleibt am Ball bei dir und bei mir. Er will dich wieder in sein Team holen. Ende August, das kommt jetzt ja langsam, denke ich immer an den Tag, wo ich am 30. August ganz bewusst als Jugendlicher mein Leben Jesus anvertraut habe, niedergekniet bin, meine Sünden bekannt habe und gesagt habe, Herr, du sollst der Leiter, der Bestimmer, der Regisseur meines Lebens sein, der Chef in meinem Leben. Das war 1970, 40 Jahre. Und es war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, dass ich seitdem öfters diese Jona-Sache gemacht habe, nämlich genau in die falsche Richtung zu gehen, manchmal ganz bewusst. Und ich weiß auch, dass ich manchmal wirklich im Bauch des Walfischs war und alle Innereien dort genießen durfte, mit allen Gerüchen. Aber ich weiß auch, dass Gott mich immer wieder herausgeholt hat in seiner Liebe und dass er erlaubte, dass der jeweilige Wal, in dem ich gerade versunken war, mich wieder ausspuckte. Wenn du so dein Leben Jesus anvertraust, dann kann es sein, dass du auch Tage auf der Flucht bist vor Gott, im Dunkeln, im Walinnern. Aber du kannst auch immer wieder das andere erleben, dass da, wo du neu umkehrst zu ihm, dass er dich wieder zu sich zieht und dass Gott mit dir weitermacht. Wo steckst du gerade? Wir haben jetzt gleich Zeit, während der Anbetungszeit nachzudenken über unser Leben, zu Gott zu beten. Es werden auch ein paar Leute hier vorne sein, mit denen du vielleicht persönlich beten kannst. Vielleicht gibt es auch etwas, wo du sagst, das möchte ich mal bekennen. Vielleicht hast du auch ein Thema, wo du leidest, wo du gerne möchtest, dass jemand mal für dich betet. Du bist herzlich dazu eingeladen. Oder da, wo du jetzt gleich bist, auf deinem Platz, dich zu öffnen für Gott und ihm zu sagen, Herr, ich will nicht weglaufen, sondern ich will mit dir gehen. Mach's wie Jona, bete zu Gott mitten im Dunkeln und du wirst sehen, Gott gibt dir eine neue Chance. Es kann wieder hell werden und dein Leben kann ein Segen werden für andere. Jesus, wir danken dir, dass du Gott in Person bist, der uns nachläuft, bist ans Kreuz und dass du nicht locker lässt, bis wir wieder bei dir sind. Und hilf uns, dass wir immer wieder dieses Wunder erleben können, das Wunder der Umkehr, wo wir weggehen von schlechten Wegen und hin auf deine guten Wege. Und dass wir von Jona lernen, dass bei dir es immer eine zweite und manchmal auch eine dritte und eine vierte Chance gibt. Amen.